Herzlich willkommen zu Race Talk, deinem Podcast rund um Simracing und Motorsport. So, wir sind bei Thorsten, wir sind schön im Hintergrund, wir sind bei Actoracer, ein Name, der im Simracing ja sehr, sehr bekannt ist, nicht nur national, auch international. Und wer hinter dem Ganzen steckt, das seht ihr hier, und zwar der Thorsten. Und der Thorsten, der baut nicht nur Simulatoren, sondern der hat auch sehr, sehr viel Erfahrung mittlerweile auf der Nordschleife gesammelt. Du hattest im Vorgespräch gesagt, das waren ein paar Runden, also leicht angeteasert, es waren wohl um die 1000. Ja,
ja, konnte noch ein paar drüber sein, ja. Ja.
Also du hast Erfahrung real und jetzt auch virtuell. Lass uns aber mal ganz von vorne anfangen. Wie kamst du zum Thema Simulatoren, weil du wirst ja nicht gleich so angefangen haben.
Nee, also ich selber bin schon von meiner Jugend an im Computerbereich immer hobbymäßig unterwegs gewesen. Mhm. Und irgendwann ist man mal von einem Ego-Shooter auf Rennen gekommen und sowas. Das war noch, ach Gott, in den 80er Jahren.
Vor meiner Zeit.
Ja, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so der Jüngste. Und da hat man doch schon mit dem Amiga hier, da gab es hier Test Drive und die ganzen Sachen, wo man schon mit rumhantiert hat. Ja, und der Traum war früher immer, ja, anstatt einen Joystick, mal ein Lenkrad, und so hat sich das Ganze dann aufgebaut. Dann hat man viele Jahre so einfach so im PC-Bereich Simracing gefahren. Da gab es dann damals die NBK, Nabuki. Ich glaube, da waren die meisten, die heute Simracing machen, die waren noch gar nicht aktiv. Da sind wir schon mit DTM und sowas gefahren. Ja, und wie alles, ne, ob man Modellbau macht oder selbst der Motorsport, den wir real betrieben haben, es geht alles immer noch ein Stückchen besser und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, ich möchte ja mal einen Simulator haben, der sich auch bewegt. Mhm. Und habe dann wirklich einige Jahre damit verbracht, mir was Vernünftiges zu suchen. Und irgendwie, umso krasser das von außen ausgesehen hat, umso größer war hinterher die Enttäuschung, wenn man dann mal in den Genuss gekommen ist, das zu fahren. Bin dann durch einen Zufall über einen Mitbewerber damals war ich der Kunde dort, über eine Firma aus Amerika gestoßen, die dann dieses Prinzip hier, wie wir es hier sehen, also mit dem Sitz, nicht das Komplette da, sondern mit dem Sitz, drüber gestolpert. Hab dann, weil ich keine Chance hatte, das irgendwo zu testen, so ein Ding blind gekauft.
Kann man mal machen.
War eine ganz spannende Aktion, bis das dann mal hier in Deutschland war, bis alles lief.
Wie war es mit dem Zoll?
Ja, da hing auch fest erstmal. Ich habe da Geld überwiesen und habe dann Wochen, Monate gar nichts mehr gehört davon. Ne? Also okay. Hab mal echt schon gedacht, wir hätten jetzt die Kohle versenkt. Ne?
Scheiße.
Ja, und irgendwann rief mich dann der Zoll an oder FedEx war es damals und sagte, hier liegen jede Menge Pakete, was ist das? Ne? Da musste ich erstmal erklären, was das ist. Sie hatten gar keine Zolltarifnummer dafür, wussten gar nicht, wie sie das da rauskriegen sollten. Und, also war schon spannend. Ja, und damit ist das Ganze dann ans Rollen gekommen. Und ja, irgendwie kam dann die Idee, tolle Sache, war teuer, vielleicht kann man ein bisschen mehr draus machen. Ja, dann hatten wir einige Verbesserungswünsche und haben dann einfach angefangen, selber sowas zu bauen. So, bis dato war es noch ein Hobby. Ne? Und dann war der erste, ja, zu dem Zeitpunkt haben wir dem Kind ja noch gar keinen Namen gegeben. Der erste Simulator war dann irgendwann fertig, unser Prototyp, und wir haben Geld versenkt, da hätte ich fast ein kleines Häuschen für bauen können. Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Muss eine Firma draus machen, vielleicht wird irgendwann mal mehr draus. Und mittlerweile, ja, ist das, was es ist. Ne? Also beschäftigen mit der Simulation 30 Jahre. Professionell im Gewerbebereich jetzt 6 Jahre. Ja. Bis dato war es nur ein Hobby. Also, wie kommt man dazu?
Man rutscht halt einfach rein. Ne?
Woran hat die Lehre? Ne?
Ja. 30 Jahre Simracing, das heißt, du hast schon viel mitgenommen, dann der Schritt ins Berufliche oder das Ganze gewerblich zu machen. Hast du da irgendeine Veränderung gespürt in dem Ganzen, wie du die Sachen siehst? Weil das eine ist ja dann doch wieder mit einem bisschen, nicht Druck will ich nicht sagen, aber schon mit ein bisschen noch mehr Ernsthaftigkeit verbunden. Hobby ist ja schon was du mit Ernsthaftigkeit, aber dann bist du ja nochmal mit einem ganz anderen Fokus auf diesem Thema. Hat sich da für dich persönlich auch nochmal was geändert?
Ja, jede Menge. Also im Prinzip ist das, warum ich das alles mal gebaut habe, ist überhaupt gar nicht mehr da. Also ich bin früher viel selber gefahren. Mhm. Wie gesagt, wir hatten damals so eine Nabuki, NBK, und haben da wirklich regelmäßig Rennen gefahren. Und heute bin ich froh, wenn ich mal irgendwo mitfahren darf noch. Ne? weil wir eigentlich schon auch mit Produktion, Entwicklung und alles zu tun haben und es ist halt ein riesen Geschäft geworden, das Ganze. Ne? Und dann ist irgendwie mit dem Hobby irgendwann vorbei. Ne? Ich komme ja noch nicht mal mehr dazu, in Real irgendwo zu fahren. Ne? Meine Rennlizenz, die wird jedes Jahr verlängert, da bezahle ich Geld für und komme gar nicht zum Fahren. Ne?
Er kann es ja hier fahren. Ne?
Ja, aber selbst Zeit das, hast, außer Einstellfahrten, Testfahrten, schaffe ich kaum noch was. Wir haben jetzt gerade eine neue Rennserie wieder mit Sim4Race an den Start gebracht. Mhm. Da bin ich jetzt zweimal mitgefahren, aber die Zeiten, dass man da vorne mitfährt, also ich sag mal, wenn ich irgendwie in die Top Ten noch reinbewegen kann, dann bin ich glücklich. Ne? Also es hat sich extrem viel verändert. Mhm. Diese ganze Hobbygeschichte, die mal dahinter stand, die ist nicht mehr.
Ist ja auch logisch. Also sobald man es gewerblich macht, muss ja auch am Ende ein bisschen was rumspringen. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, keiner macht irgendwas gewerblich zum Spaß.
Ja, ja, ist mit allen so. Genauso hier mit dem, wir sind ja auch jetzt mit dem Virtual Reality, also mit, ob das jetzt die eine mag oder die andere, ist jetzt mal egal. Ja. Aber ich habe vor 18 Jahren schon so eine Brille gebaut. Okay. Den Helm gibt es sogar noch, der funktioniert sogar noch. Na, da hatten wir die Vision schon gehabt. Nur zu dem Zeitpunkt gar nicht in Verbindung mit Rennsimulatoren, sondern ich wollte immer mal sowas machen, hier so ein Center, dass man dann irgendeinen Ego-Shooter gegeneinander macht und dann alles im Virtual-Reality-Bereich.
Was heute, jetzt ja auch am Kommen ist.
Genau, heute hat man das alles und ich habe schon seit 10 Jahren keinen Ego-Shooter gemacht. Jetzt gibt es alles, ne? Im Gut, sagen wir mal so. Damals war das ja alles noch ziemlich in Kinderschuhen und man nutzt es alles nicht mehr.
Ja, glaubst du gerade so diese Technikentwicklung auch von... Ja, Zulieferern, also ihr baut ja nicht eure eigenen Lenkräder.
Ne? Noch nicht, ne.
Okay. Aber glaubst du, das ist gute Info, glaubst du, das hat auch viel damit zu tun oder für euch viel auch an Qualitätsgewinn damit zu tun?
Ja, ja klar, also ich sag mal so, wir haben früher mit den Plastikdingern gespielt, ich habe also schon Lenkrad gehabt, aber gab es noch keinen, da hat noch keiner über Force Feedback drüber nachgedacht. Da war man froh, dass man mit einer Drehbewegung ein Auto steuern konnte an der Konsole oder sowas und natürlich hat das, was in den letzten Jahren gekommen ist, einen deutschen Zugewinn gebracht. Ne? Das ganze Paket ist ja auf einem ganz anderen Level wie vor 10 Jahren. Ne? Ob das jetzt die Programme sind, die Rennsimulationen, die da eingesetzt werden, die mittlerweile mit echten Telemetriedaten arbeiten und. Das hat es ja damals alles gar nicht gegeben. Nur weil das alles mittlerweile auf so einem hohen Level ist, sind wir auch in der Lage, auf so einem hohen Level Simulatoren zu bauen. Ne? Weil was bringt das Ganze, wenn es keine vernünftigen Lenkräderpedalen oder sonstiges gibt? Ne? Okay. Also wir sind da auch nach wie vor abhängig von Zulieferern, ne? Dass die gute Produkte bringen und sind natürlich auch immer froh über neue gute Produkte, die da kommen.
Und ihr könnt ja auch die Zulieferer in dem Fall mit Feedback versorgen und dementsprechend wächst der ganze Markt.
Ja. Genau.
Ja, ist auch interessant, wenn man überlegt, vor ein paar Jahren sind die Leute noch mit Scheibenwischermotoren gefahren. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Do-it-yourself-Simulator mit Scheibenwischermotoren.
Ohne Quatsch, mit sowas haben wir auch experimentiert am Anfang. Oder Bass-Shaker oder was. Ne? So, wir haben bis vor kurzem auch immer noch von Zulieferern die Aktoren gekauft. Ne? Und wir hätten vor 6 Jahren auch niemals gedacht, dass wir jetzt da stehen und haben auch noch die ultimativen Aktoren auf den Markt gebracht. Ne? Da mit der neuen Firma zusammen, mit SimMotion, sind wir ja schon wieder den nächsten Schritt gegangen. Das heißt, wir werden immer autarker, was das ganze Thema anbetrifft.
Ne? Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, auf SimMotion. Ja. Aber wenn wir jetzt noch bei den Actu-Racern sind, die ihr übrigens schön im Hintergrund seht, falls ihr das Ganze auf YouTube schaut, ansonsten auf YouTube mal gehen und da nachschauen. Ihr baut die Geräte ja auch selbst. Ne? Wir haben uns vorhin das in der Werkstatt angeguckt, die hier drüben ist. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was reinschneiden können. Mhm. Vielleicht oben links oder unten rechts klein reinschneiden. Wie viele Arbeitsstunden stecken denn Pi mal Daumen in so einem Simulator?
Also es kommt ein bisschen auf das Modell an. Mittlerweile ist die Modellpalette ja ein bisschen gewachsen. Ich sag mal, wir nehmen mal hier so ein, wie man den da im Hintergrund sieht, unsere ActuRacer Pro Serie. Mhm. Da braucht man ungefähr eine Woche für den Rahmenbau und dann nochmal 2 bis 3 Tage für die ganze Verkabelung. Und dann laufen die in der Regel noch 2 Wochen im Test und dann gehen sie raus. Also 4 Wochen. Mittlerweile. So ein Ultimate, wie hier steht, da kann man noch gut eine Woche, anderthalb, allein nur in der Konstruktion dranhängen. Also wir haben alleine nur für diese Zwischenplattform, wie wir sie hier haben, haben wir jetzt mal 46 Arbeitsstunden, einen Mitarbeiter, Metallbau. Wir haben das jetzt mal ganz, okay, da gehören noch die Aufnahmen hier unten drin zu, aber es sind definitiv 46 Stunden mehr Aufwand, nur um diese Plattform noch dazwischen zu kriegen.
Das für die, die jetzt nicht wissen, was geht, wir haben bei dem Ultimate noch Stempel drin, Ja, dass wir nicht nur den Seat-Mover haben, sondern tatsächlich auch einen Plattform-Mover. Also genau, eine Kombination.
Eine Kombination aus allem.
Ne? Wie kam die Idee, das Ganze zu kombinieren?
Boah, also die Idee kam eigentlich ziemlich schnell nach dem ersten Simulator, den wir gebaut haben. Ne? Wie, wenn man voller Tatendrang ist und gerade im Konstruktionsbereich, denkt man immer, was kann man verbessern? Ne? Da kam damals Windsimulation, alles haben wir auch einen hier, der einen auch wirklich um die Ohren pfeift, wenn man da fährt. Mhm. Über diverse andere Sachen und es gab ja immer so diesen Glaubenskrieg, sagen wir mal, der eine sagt, Plattformmover ist besser, der andere sagt, Seatmover ist besser.
Also macht ihr beides?
Nein, wir haben uns schon ganz bewusst für den Seatmover entschieden damals, weil man einfach mehr damit abgebildet bekommt. Mhm. Ne? So haben dann eine ganze Zeit lang die Gedanken mit der Kombination ein bisschen beiseite gelegt, weil es auch eine Kostensache war, muss ich ganz klar sagen. Also eine waren da einfach finanziell noch nicht so weit gewesen, um das von Anfang an so zu machen. Aber dass wir Nägel mit Köpfen machen, ist ungefähr dann vor anderthalb Jahren. Da okay. waren wir dann schon so weit, dass wir gesagt haben, wir bauen jetzt ein Ultimate. Ja, dann waren wir erst am Überlegen, die Konstruktion so zu machen, dass wir eine Home-Variante von uns auf Stempel setzen, dass der dann angehoben wird. Ungefähr wie dieses Upgrade, was ich gezeigt habe, was demnächst auch für ein Home kommt. Haben aber dann aus diversen Gründen, weil man da ein paar Probleme drin gefunden hat, haben erstmal die Taktik gewechselt und haben dann die Konstruktion gemacht, haben gesagt, wir bauen das doch alles in einen professionellen Rahmen rein und ja, somit ist der Ultimate entstanden. Ne? Also in der Entwicklung ist er jetzt gut. Also dass wir wirklich Hand angelegt haben, die ersten Teile gebaut haben, ist jetzt anderthalb Jahre.
Okay. Ja,
so im Gedankengut und Zeichnung und sowas, es ist schon ein bisschen länger.
Ja, okay. Ja, ist sehr interessant. Ich bin ja vorher nur den, in Anführungszeichen, den kleinen Bruder gefahren, oder die kleine Pro. Schwester, ja. Ja, genau, den Pro, der ja auch schon mit Bewegung viel kann, wie du schon sagst. Und eben kurz bevor wir aufgenommen haben, saß ich hier nochmal in der neuen Variante, im Ultimate drin. Das ist schon ein bisschen was anderes.
Ja. Ein bisschen viel, ja.
Ja. Ich bin ja noch nie auf der Nordschleife selbst gefahren, ich saß nur als Taxigast daneben in einem GT4, aber dieses Gefühl, wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, dass einfach alles wackelt und dein Kopf auch hoch und runter geht und das Ganze, obwohl gefühlt dein Kopf gerade ist, wird das Ganze irgendwie trotzdem wieder schön transportiert. Also du wirst schon da rein teleportiert in dieses Thema, ich fahre tatsächlich in einem Fahrzeug.
Ja.
Das war schon sehr interessant eben. Und auch gerade über die Curbs, wenn man dann gemerkt hat, ja, das Auto neigt sich tatsächlich und nicht nur der Sitz, es war schon ein Erlebnis, muss ich sagen.
Ja. Ziel ist ja wie immer, so gut wie möglich an die Realität ranzukommen. Natürlich fehlen immer noch Dinge. Wir haben immer noch keine Geh- und Fliehkräfte oder nur im Millisekundenbereich mal eine Kompression. Mehr ist aber definitiv an einem stehenden Gerät einfach nicht möglich. Aber diese Belastung, die auf den Körper einwirkt, diese ganzen Schläge und alles, da sind wir wirklich schon verdammt nah dran. Also ja. Wir haben mittlerweile einige Profis, die die Dinger gefahren haben, die sogar jetzt auch schon kaufen, weil die einfach sagen, das Ding ist so perfekt abgestimmt und so nah an der Realität, mehr geht einfach nicht.
Ja, das ist ja auch nochmal eine Kunst. Das hatten wir auch schon, das Thema, als wir hergekommen sind, haben wir uns natürlich ein bisschen unterhalten. So gehört sich das für einen ordentlichen Podcast, dass man erstmal ein bisschen sich unterhält. Ja, und da haben wir auch das Thema gehabt, du kannst Simulatoren einstellen und du kannst sie einstellen. Ja, es gibt zwei Varianten und das ist halt tatsächlich die Kunst. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, wie die Dinger dann am Ende programmiert sind.
Ja, das ist einmal ein Betriebsgeheimnis, wie sie eingestellt sind, obwohl, also ganz ehrlich, es ist am Ende ein Popometer, der es macht. Der eine hat den ein bisschen besser, der andere nicht. Oder ich sag mal, viele Simulatoren, die wir so sehen auf dem Markt oder Hobbylösungen oder so, die werden ja gebaut, weil man eine Vorstellung davon hat und eigentlich gar nicht weiß, wie es ist. Da kommen dann, wie wir eben schon mal gesprochen haben, exorbitante Werte für ein Lenkrad raus, wo sich manche fast ein Handgelenk dran ausgoogeln,
wo man denkt,
was
man
eigentlich mit der Realität gar nichts zu tun hat. Wenn man im heutigen GT3-Auto sitzt oder so, die Dinger sind so leicht zu lenken. Na, man muss ja mal im Profibereich sehen, was sind das für Jungs, die da fahren. Das sind ja jetzt keine Bodybuilder, die da 30 Kilo permanent anderthalb Stunden lang drehen können, sondern die sind leicht, die Jungs. Die müssen mit der Sache ja auch irgendwie klarkommen auf Dauer und die Konditionen dafür haben. Also wir sind im Prinzip ein bisschen umgekehrt an die ganze Sache rangegangen. Meine Intention war ja damals, Wir haben zwar eben von meinem Hobby mit dem Simracing alles gesprochen, aber das andere Hobby ist natürlich auch das reale Fahren gewesen. Mhm. Und der Schritt, dass man gesagt hat, ich möchte so real wie möglich mit Bewegung alles, kam eher aus der Situation, dass ich enorm viel auf der Nordschleife gefahren bin und gerne im Winter weitergemacht hätte und man auf der Nordschleife einfach nicht mehr fahren kann. Ne? Und da war mir natürlich schon extrem wichtig, irgendwas zu haben, was so nah wie irgendwie möglich an das rankommt, was man kennt. Das Hauptaugenmerk, was wir damals hatten, war auch exakt dasselbe Auto abzubilden mit der Strecke und. Nur im eigenen Interesse zu wissen, das fühlt sich genauso an oder so nah wie möglich so an, wie das, was wir da in Wirklichkeit auf der Nordschleife gefahren sind. So, und mit diesem Gedanken haben wir das Ganze gebaut. Und dann sind so viele klitzekleine Sachen so, dass dann auf einmal hatte ich ein komisches Gefühl, weil beim Driften das Lenkrad vor, wir haben ja anfangs mit Beamern gearbeitet, sowas, was ich da davor bewegt habe, das hat mir im Unterbewusstsein hat das schon gestört, wo ich gesagt habe, das muss mitarbeiten und. Das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die es am Ende perfekt gemacht haben. Und deswegen haben wir auch kontrovers zu manch anderem Hersteller die Bewegungen anders. Wo einer erstmal sagen würde, das ist Blödsinn, mathematisch gesehen verhält sich das Auto ganz anders, das mag alles richtig sein, aber da wir immer noch auf einer Stelle stehen, muss man irgendwie das Unterbewusstsein und sein Muskelgedächtnis und alles austricksen. Und deswegen sind manche Bewegungen erstmal augenscheinlich untypisch. Ne? Ja. Diese ewige Diskussion, warum bewegt sich der Sitz? Aber wenn man damit mal gefahren ist und sich damit auseinandersetzt, mit dem ganzen Thema, merkt man sehr schnell, Moment mal, das ist ganz nah an dem, wie ich es gewohnt bin. Ja. Deswegen finden sich die Leute eigentlich auch relativ schnell zurecht auf den Simulatoren. Also jedenfalls die, die professionell mit Rennsport zu tun haben. Ein klassischer Simracer ist manchmal erstmal geschockt, weil es exorbitant viel schwerer ist alles. Ne? Ja, und
kann ich bestätigen.
Genau, und weil die natürlich erstmal damit beschäftigt sind, was passiert denn jetzt hier? Die gucken, der bewegt sich und sind also reizüberflutet, sage ich mal, teilweise. Ne?
Ja. Es dauert halt ein bisschen, bis man sich an das Ganze gewöhnt hat.
Genau.
Ja, zurückzukommen auf das mit dem Lenkrad. Es ist ja wirklich ein Drucks, wie du sagst, dass alle denken hier, ich brauche einen starken Motor, um eben stark zu lenken. Die Motoren sollen ja durch ihre Newtonmeter bis zu einem gewissen Peak einfach nur viel darstellen können. Mhm. Aber du sollst nicht mit so Oberarm lenken müssen. Ja? Das ist verkehrt. Das ist genauso wie diese Vorstellung, dass man irgendwie schnell unterwegs ist und dann von einem Team gescoutet wird, wie im Fußball. Mhm. Das gibt es halt auch nicht. Ja? Das sind halt alles Dinge, muss man den Bezug zum Motorsport halt haben.
Also die höheren Drehmomente oder die Leistung, die man so einem Lenkrad zur Verfügung haben, sollen eigentlich gar nicht dafür sein, um einem auch eine enorme Kraft zu suggerieren, sondern die sollen da sein, dass man genug Reserven hat, um Feinheiten abzubilden.
Genau.
Das ist eigentlich die Sache. Ne? Ja. Das wird nur oftmals falsch benutzt. Ne? So, und deswegen also der Vorteil von einem Direct-Drive-Lenkrad gegenüber manch anderen Systemen ist definitiv da. Aber das ist nicht die Kraft. Das sind ganz andere Werte, die da eine Rolle spielen.
Das habe ich heute auch gehört. Ich habe erzählt, ich war heute Morgen ein bisschen am Simulator fahren. Und da wurde mir auch gesagt, dass, ich will jetzt keine Marken nennen, aber ein typisches Lenkrad im Mittelklassebereich ist trotzdem nochmal was anderes, obwohl ich da ja schon ein paar hunderte Euro ausgegeben habe, im Gegensatz zu einem Direct Drive, was sich einfach nochmal komplett anders fühlt, obwohl die gleiche Software zum Einsatz kommt, obwohl die gleiche Strecke, das gleiche Fahrzeug, es fühlt sich einfach anders an. Ja. Das war auch das erste Gefühl, dieses, du hast keine Zahnräder, du hast keinen Riemen oder wie auch immer.
Keine Übersetzung, keine Verluste.
Das ist einfach drin. Direct.
Genau, ja. Genau. Und dann ist die Kunst, wie kriegt man es abgestimmt insgesamt. Ne? So, und oft ist es ja so, wenn jetzt einer zu Hause so ein Lenkrad hat, mischt der ja auch extrem viel ins Lenkrad rein, was man ja tatsächlich gar nicht im Lenkrad hat. Das ist jetzt wieder der Vorteil, wenn man so ein Komplettpaket hat mit Motion, kann ich wieder manche gekünstelten Effekte wieder aus dem Lenkrad rausholen. Weil es sind ganz viele Sachen, die man ja definitiv im Lenkrad nicht spürt, wo man dann eher sagen würde, oh Gott, das Auto ist kaputt, wenn die Vibrationen tatsächlich da drin wären, ne? Die manche sich dann da reinmixen. Aber das ist wieder dem geschuldet, weil denen wieder die anderen Sachen fehlen.
Das Armometer im Simracing und hier ist das Popometer.
Genau, ne? Also auch dass das Heck ausbricht oder sowas, dann werden die lustigsten Einstellungen in so ein Direct-Drive-Lenkrad oder in so ein Lenkrad generell reingelegt, um ja einfach das Gefühl dafür zu geben, was man in einem normalen statischen Stuhl dann gar nicht hat. Also muss das ja irgendwo hin. Ansonsten würde man ja erst mitkriegen, dass das Auto ausbricht, wenn man es auf dem Bild sieht, und dann ist es zu spät.
Abfallendes Force Feedback von der Stärke her, genau. Wenn er untersteuert oder wie auch immer. Ja.
Und deswegen ist jetzt zum Beispiel ein Simracer, der zu Hause ein statisches Rig hat und fährt dann hier, der denkt dann erstmal, hier fehlt mir was. Weil der sich ja irgendwelche Effekte da reingelegt hat. Wird aber sehr schnell merken, interessant finden wir immer, wenn wir demjenigen zugucken, das Auto bricht aus und er reagiert einfach.
Ja.
So, in dem Moment weiß ich ganz genau, ja, das funktioniert. Ne? Er hat es ja gespürt, sonst hätte er nicht reagieren können.
Ja, es ist eine interessante Entwicklung. Was mir gerade einfach spontan einfällt, ich muss sagen, habt ihr schon mal über dieses Sicherheitsthema nachgedacht? Weil mir ist mal passiert, kein Spaß, ich bin auf einer Schneedecke gefahren, sehr natürlich angemessen, bergab. Bei uns im Odenwald ging es bergab und vorne war ein Wald. Und unter der Schneedecke war Eis. Und plötzlich hat es angefangen, nicht mehr zu reagieren, das Auto. Aber dadurch, dass ich im Simracing dieses Untersteuern kannte und sowas, habe ich in dem Moment überhaupt gar nicht nachgedacht, sondern bin einfach...
reagiert.
Genau, ich habe einfach so gehandelt im Nachhinein, wie ich auch im Simulator gehandelt habe. Erlebt ihr das auch, dass so Feedback kommt oder dass Fahrer passiver fahren, was ich auch oft höre, wenn sie in so Simulatoren regelmäßig fahren, dass sie dann einfach sagen, hey, wir fahren im normalen Straßenverkehr einfach anders, angepasster und gar nicht mehr so aggressiv. Ja, oder nehmen auch vieles mit in gewissen Situationen.
Also man... Also es ist definitiv so, dass man sich trainiert auf so ein Ding. Das ist einfach so. Und wir haben mittlerweile einiges an professionellen Rennfahrern, die Dinger auch im Einsatz haben. Wir haben auch einen großen, hier Continental kann man ruhig sagen, den Namen, der unsere Simulatoren für ihre Testfahrer nutzt, um die auszubilden. Mittlerweile, also da, wir haben mit Sicherheit 6 oder 7 VLN-Teams, die mit Actuaries trainieren.
Okay.
So, und ich selber merke das auch. So eine lustige Anekdote, vor 2 oder 3 Jahre her, da bin ich ja nochmal auf der Grand Prix-Strecke gewesen, habe da Safety Car gefahren und habe wirklich davor viele Jahre überhaupt gar nichts mehr gemacht mit einem Rennwagen und war im strömenden Regen mit Semislicks und habe das Auto trotzdem im Griff gehabt, weil ich einfach auf das reagiert habe, was passiert ist. Und da hat dann derjenige, der mit mir gefahren ist, hat dann auch gesagt, sagt er zu mir, Thorsten, das ist eigentlich nur, weil du so viel mit dem Simulator machst, weil da einfach die Routine. Und die kann man sich damit tatsächlich erarbeiten. Aber das ist wieder die Kunst, wie gut ist es abgestimmt, wie viel kann man davon mitnehmen. Und deswegen machen wir hier kein Ding, um zu bespaßen, dass es einfach nur lustig ist oder sowas, damit die Leute Spaß haben. Natürlich wollen wir das auch. Aber es muss natürlich einem auch was wiedergeben, was man dann hinterher mitnimmt. Und von daher sind solche Situationen mit Rutschen und darauf reagieren oder Tech herstellen, das sind absolut Dinge, die wir hier trainieren können. Also wir haben hier eine Zeit lang sind wir noch mit einem Super 7 über die Nordschleife geheizt und so. Also ich habe mich ja überhaupt kein bisschen erschreckt, wenn die Karre da quer gestanden hat und sowas. Und das kommt alles aus dem Simulator.
Das ist also Gedächtnis oder Muskeltraining, wie es so schön heißt. Ne?
Ja, das ist ein Reflex. Das ist genauso, ich sag mal, was kann man da als Beispiel nehmen? Wenn ich Kampfsport mache. Ja? Ich habe früher ganz viel Kampfsport gemacht. So, und man kann es erst dann gut, wenn man nicht mal drüber nachdenkt, was man macht. Ne? Eine Aktion kommt und darauf kommt eine Reaktion, aber die muss automatisiert sein.
Mhm.
Und genauso ist das beim Autofahren. Ich darf ja nicht drüber nachdenken, oh Moment, jetzt geht die Karre quer, was habe ich gelernt? Sondern ich muss das empfinden und muss sofort, muss man darauf reagieren. Und das kann man sich schon da deutlich antrainieren. Also ich habe ein paar Jungs, die mir permanent, kriege ich immer Bilder per WhatsApp. Wieder hier Klassensieg, SP7 und Ditschen und Datschen und dann immer so am Abfeiern, weil die halt sehr viel da trainieren. Und ganz klar sagen, die haben einen Mehrwert, einen deutlichen Mehrwert.
Also es ist ein Trainingsgerät.
Es ist ein Trainingsgerät, ganz klar.
Das
war immer das Ziel.
Okay.
Ja, so was wir jetzt machen mit den ganzen Zentren und sowas, ist natürlich eine schöne Erweiterung. Ne? Aber der Ursprungsgedanke war ein Trainingsgerät.
Glaubst du, das könnte den Kartsport sehr gut ergänzen? Also diesen Einstieg in Motorsport, ich glaube, den Kartsport persönlich, glaube ich, wird es den nicht komplett ersetzen können oder es wird ihn nicht ablösen. Nee, sagen wir mal, es wird ihn nicht ablösen. Aber glaubst du, das wird vielleicht über lange Zeit tatsächlich parallel laufen, dass man sagt, okay, es gibt Simracer Und auch da gucken wir, wie die unterwegs sind und geben auch denen die Möglichkeit, vielleicht über Förderungen und so weiter, Sportförderungen etc.
Also wir haben bei den Kunden, wo wir eben schon gesprochen zum Training auch Kartfahrer tatsächlich dabei.
Okay. Ja,
oder Väter, die für ihre Nachwuchsfahrer solche Dinger tatsächlich kaufen, um da auch einen Mehrwert draus zu generieren. Ich sag mal so, Kart ist Kart, ne? Und Simulator ist Simulator und echt ist echt, DTM ist DTM und Formel 1 ist Formel 1. Also ich sag mal, alles wie es da ist, hat seine Daseinsberechtigung. Alles macht auf seine Art und Weise Spaß.
Ja. Ne?
So, und wir haben viele Kartfahrer, die ankommen und sagen, boah, das macht mir mehr Spaß wie jetzt mit dem Kartfahren. Aber das ist dann eher so aus dem Bereich, hier diese Bahn, wo in der Halle eine feste Bahn ist. Wenn man die jetzt 100-mal gefahren ist, dann haben wir natürlich einen riesen Vorteil, weil wir können hier sämtliche Autos, sämtliche Strecken, im Prinzip können wir uns von hier aus nach Barcelona beamen auf den Simulator oder in Atlanta oder sonst wo fahren, ne? Oder Nordschleife oder Spa. Die sind natürlich an Layout gebunden, also es ist nicht so einfach, das zu ändern. Also da haben wir einen deutlichen Vorteil. Mhm. Die physische Belastung ist auch da, also der Trainingseffekt ist da, aber dass wir das jetzt ablösen, nee, glaube ich nicht. Also ich sag mal, irgendwo muss man auch ein bisschen aufpassen. Man könnte das auch zu, wie soll ich das jetzt ausdrücken, zu sehr schönigen mit einem Simulator.
Mhm.
Wir machen es schon so, dass grundsätzlich der Simulator immer ein bisschen schwerer zu fahren ist wie das reale Auto.
Macht Sinn, ja. Na? Wenn man drüber nachdenkt. Ja.
Na? Also es ist nicht gleich. Es ist definitiv schwerer. Du musst dich auf den Simulator auf jeden Fall mehr konzentrieren, eben damit der Lerneffekt und alles ein bisschen höher ist. Also es ist schon so, wir haben hier also ganz klar hier einen Kollegen aus dem Porsche Cup-Bereich, der in die Serie eingestiegen ist, hobbymäßig, der erstmal nur hier trainiert hat, kam hier super klar, fährt dann das erste Mal um Hockenheim und macht Platz 3 und kam dann an und sagte, das war für mich so leicht, es ist hier tatsächlich schwerer gewesen.
Okay.
Na? So, aber am Ende des Tages, was ich jetzt meine mit dem Schönigen ist, es ist hier nicht gefährlich. Und das verleitet ganz schnell, dass einer übermütig wird.
Ja.
Na, das Grundproblem, wenn einer in den Simulator einsteigt, ist, dass die immer erstmal zu schnell fahren.
Kenne ich, ja.
Und abfliegen.
Also, typisches Messenproblem.
Genau.
Erste Kurve, Nürburgring,
genau.
Erstmal in die Wand.
Na, weil das Geschwindigkeitsgefühl ist nicht da und man hat auf jeden Fall auch im Unterbewusstsein, mir passiert nichts.
Ja.
Und da muss man wirklich aufpassen, dass man den Leuten nicht suggeriert, das ist ganz genau das Gleiche. Nein, es ist nicht das Gleiche. So, in echt, und deswegen ist das Kartfahren wieder gut, da tut es auch mal weh. Ne? Es ist schon was anderes. Und deswegen sollte alles seine Daseinsberechtigung behalten.
Eine gute Ergänzung ist es.
Ne? Es ist eine sehr gute Ergänzung. Es reduziert deutlich Trainingszeiten auf der realen Rennstrecke. Man ist viel flexibler. Man hat die ganze Logistik nicht, dass man irgendwo hinfahren muss oder sowas. Und spart dadurch enorm viel Geld, aber es ersetzt nicht zu 100% richtiges Fahren.
Okay.
Ja. Und ich sag mal, ein guter Fahrer, der wirklich seine Ausbildung macht von A bis Z, der sollte auf jeden Fall auch reales Kartfahren mitnehmen, weil da lernt man enorm viel.
Ja.
Das ist so. Und deswegen, es ersetzt es nicht. Nein, lang geredet, es ersetzt es nicht.
Super. Nee, aber das ist auch mal eine klare und gute Aussage, ja? Weil sonst hört man ja immer das eine oder das andere. Und das fand ich jetzt, muss ich sagen, seitdem das Thema eigentlich immer wieder angesprochen wird, einer der besten Aussagen dazu.
Danke.
Ja, werde ich auch so übernehmen, wenn mich da jemand fragt. Weil,
wir stehen ja auch aktuell, zum Beispiel in Heidelberg, stehen wir ja auch in einem Kartcenter. Und es kommen noch mehr solche Konzepte jetzt dazu. Also wir arbeiten auch Hand in Hand.
Ja.
Es ist keine Konkurrenz. Der eine nimmt dem anderen nichts weg.
Es ist eine Ergänzung.
Genau.
Ja. Und es ist für den Sportler, für den Motorsportler ein Trainingsgerät. So wie der andere seine Hanteln hat, hat der Motorsportler im Idealfall einen Simulator zu Hause und fährt.
Genau.
Ja. Aber man muss ja nicht mit so einem Simulator unterwegs sein. Ihr habt ja auch, das hattest du ja schon angeteasert, ein anderes Unternehmen oder eine Kooperation.
Nein, das ist schon ein anderes Unternehmen.
Ja. Auch da kann man sich Stempel kaufen.
Man kann sich die Aktuatoren dort kaufen für Do-it-yourself-Lösungen. Wir haben da vorne, haben wir ein Alurig stehen, wo man dann die Sachen, die wir da im Shop verkaufen, noch einzeln dran bauen kann. Aha. Also man kann sich sowas selber bauen, nur ist es dann nichts mehr für den Gewerbebereich, das ist wirklich nur Hobby. Mhm. Ne? Und für einen, der einfach Spaß daran hat, auch zu bauen. Für manche ist ja auch der Weg das Ziel, ne? Sich so ein Gerät zu bauen. So, und wir werden das ganze Thema da deutlich jetzt ausweiten. Da werden statische Simulatoren im Low-Budget-Bereich dazukommen. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile schon Track Racer, ist jetzt schon mit drin.
Ist schon drin, ja.
Ne? Das ganze Portfolio von denen kommt auch noch rein. Dann haben wir noch eine andere Firma, mit denen wir was zusammen machen, die da auch noch reinkommen. Mhm. Jetzt haben wir angefangen, schon Lenkräder da rein zu tun. Also das Ganze wird ein bisschen wachsen. Und da werden wir so ein bisschen, ja, in den, ich will nicht sagen Low-Budget, weil im Endeffekt ist alles teuer. Ne? Also wenn man einmal infiziert ist von der ganzen Sache, dann kostet es am Ende des Tages immer Geld. Genauso wie im Modellbau. Der eine hat sich für 100 Euro ein Auto gekauft im Saturn oder sowas und am Ende fährt er für 3.000 Euro einen Verbrenner oder sowas. Ne? Und genauso ist das auch im Simulationsbereich.
Kenne ich auch, ja.
Aber es schafft den günstigeren Einstieg, sagen wir mal so. Und wir haben das ganz klar getrennt, weil wir hier mit ActuRacer immer mehr in die gewerbliche und professionelle Schiene gerutscht sind. Und wir müssen auch unsere ganze Energie da reinstecken. Die wird definitiv abverlangen. Deswegen haben wir auch eine zweite Firma gegründet, um das Ganze ein bisschen zu trennen.
SimMotion heißt
es. SimMotion GmbH ist das. Das ist der Jens und ich und alles, was dahinter steckt noch.
Jens war auch schon im Podcast übrigens.
Ja, sehr schön. Ja. Wusste ich gar nicht.
Ja, die waren mit ziemlich am Anfang dabei. Ja.
Also, ja, auf jeden Fall. Da haben sich auch Synergien gebildet. Wir haben uns einfach gut ergänzt. Wir arbeiten jetzt auch schon länger miteinander. Mhm. Wir haben von denen die Center-Software genommen, gekauft für Assetto Corsa, dass wir das hier angepasst auch alles steuern können. Ja. Sind auf einem Level gewesen, passt menschlich sehr gut. Jens hat so seine Ideen gehabt, ich habe meine Ideen und das Ganze hat uns dann dazu gebracht, wie können wir mal was zusammen machen. Ja, und dann kam das mit den Antrieben, weil wir den Ultimate entwickeln waren und mit den Aktoren, die so gängig zu kriegen waren, aktuell ein bisschen nicht ganz so glücklich waren, sage ich mal so vorsichtig ausgedrückt. Und dann ist so die eine oder andere Idee entstanden. Er sagt, ich habe da Kontakte und wir können so und so. Und ja, wieder zu ist erstmal Hirnspinster und ratzfatz haben wir dann auf einmal doch die Firma gegründet. Ne? Und da ist jetzt schon viel mehr draus erschienen, wie wir ursprünglich gedacht haben. Ne? Dass wir jetzt dann auch noch weiter in die Softwareentwicklung eingestiegen sind, haben wir auch anfangs nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ist halt einfach so gekommen. Ne?
Ist immer interessant, wenn man mit den Jungs mal spricht oder sowas, da wird ja nie groß drüber geredet, aber kommen immer mal wieder so ein bisschen. Ja, wir haben da was, das könnte in die und die Richtung vielleicht gehen, ne? Aber man erfährt nie komplett, was es ist. Man kann nicht viel mit anfangen, aber es macht unglaublich neugierig.
Ne? Ja, gut, ich sag mal, mittlerweile, wie wir vor 6 Jahren dann damit gewerblich losgelegt haben, wurde das Ganze noch so ein bisschen belächelt.
Ja.
Und mittlerweile ist da schon ein Markt draus entstanden, der auch schon ein bisschen härtere Bandagen fordert. Das ist einfach so. Und deswegen ist man natürlich auch mittlerweile vorsichtig, über was man da redet.
So richtig so. Kann ich aus eigener Erfahrung auch immer nur wieder sagen. Ja.
Ne, und wir haben auch unser Lehrgeld bezahlt und deswegen ist man ein bisschen geheimnisvoller geworden.
Ein kleines Haifischbecken, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ach ja, ich sag mal, ich bin schon, ich habe nebenan noch eine Firma, da sind auch mittlerweile 32 Leute, also ich bin da schon einiges gewohnt, daher kann einen dann nicht mehr so viel schocken. Ne? Aber es ist so, ja, aus dem Hobby ist schon irgendwann mal so ein bisschen ernster geworden.
Ja. Ne? Und trotzdem ist es immer noch eine Passion wahrscheinlich.
Ja, also bei uns steckt ohne Ende Leidenschaft dahinter, sonst würde ich es nicht machen. Weil es ist für mich nicht mein Lebensunterhalt, definitiv nicht.
Man kam eigentlich der Schritt neben dem Bau zu sagen, okay, wir gehen jetzt tatsächlich dahin, dass wir Simulatoren in den Raum stellen und die Leute ähnlich wie im Kart fahren, gegeneinander fahren lassen und sich auch einmieten lassen, etc.
Also das Ganze hat mehrere Ursachen gehabt. Wir haben, wie ich eben schon mal erzählt habe, ich hatte früher noch eine EDV-Firma.
Okay, also auch schon sehr viel gemacht.
Ja, ja, die hatte ich auch nebenbei, die habe ich dann irgendwann mal abgegeben und zu dem Zeitpunkt war eigentlich, die EDV-Firma war nur so, auch so semi, ja, also war nicht mein Hauptaugenmerk, sondern mich hat damals schon ein bisschen die Zukunft interessiert, Virtual Reality. Mhm. Das war damals schon so ein Ding, wo ich total drauf abgefahren bin und ich habe die EDV-Firma eigentlich dafür genutzt, um das auszubauen. Natürlich haben wir auch Netzwerke und Unternehmen aufgebaut und alles Mögliche, was dazu gehört, Rechte gebaut. Aber der Kern damals war eigentlich schon in Virtual Reality zu gehen. Und damals hatte ich, wie eben schon mal erwähnt, die Vision gehabt, man baut diese Helme, wie wir sie auch schon gebaut haben, wo es auch noch Prototypen von gibt, und bilden solche Standorte und vernetzen die miteinander. Und genau, dann können wir, was weiß ich, Köln gegen Düsseldorf, können dann hier Ego-Shooter oder sowas, und die sitzen dann alle da mit so einer Brille in so einem, also die Vision war schon vor fast 20 Jahren da. Mhm. Aufgrund der technischen Gegebenheiten, wir haben damals die Brillen gebaut mit LCDs aus Beamern und sowas, ne? Die okay. Auflösung war noch lange nicht da, wo wir heute sind, das Gesichtsfeld war noch deutlich kleiner, es war schon cool zu der Zeit, aber es war einfach noch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ne? Mhm. Also ich habe mir damals schon eher sowas vorgestellt, wie wir es heute mit Oculus oder wie sie alle heißen, geschafft haben. Aber es war einfach nichts da. Und ich war jetzt auch nicht der Typ, der hätte komplett Panels und alles entwickeln können, sondern da war schon meine Möglichkeit begrenzt. So, aber das Thema ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Mhm. Deswegen war dieses Arena-Gedanke war immer im Hinterkopf. Da war aber noch nicht der Gedanke von Rennsimulatoren. Der kam ja, wie eben schon erzählt, erst später. Irgendwann kam das Thema mit den Oculus. Ich habe also immer noch weiter mich über all die Jahre mit dem Thema weiter beschäftigt, habe immer wieder gelesen, wenn irgendwo was Neues kam, bin ich auf irgendwelche Messen gefahren, habe mir das angeguckt. Zeitgleich wuchs das Thema mit dem Rennsport, also Nordschleife fahren, richtige Autos und. Und so kam irgendwann so ein Punkt, wo das Ganze zusammengekommen ist. Als ich dann den erst gut funktionierenden Prototypen von Oculus hatte und dann mal diese Ego-Shooter probiert habe und dann gemerkt habe, was das eigentlich auslöst, habe ich damals schon gesagt, das Thema mit den Arenen, kannst du vergessen, das wird ein rechtliches Problem geben.
Obwohl es im Moment tatsächlich von der ESL ja solche Dinge gibt, ne?
Ja.
Aber da bin ich genauso wie du, da bin ich auch sehr skeptisch, weil das ist echt schon...
Also ohne Quatsch, ich habe gesagt, und das war ja noch am Anfang, die erste Version, da habe ich gesagt, das erschafft Amokläufer. Mhm. Also ich möchte immer Schnitt dafür verantwortlich sein, dass ich solche Center habe und hinterher rennen die Leute mit irgendeiner Knarre in der Gegend rum, weil sie den Hang zur Realität verloren haben. Und dann kam so der Gedanke, aber mit der Brille, tolle Sache, kann man ja mit den Simulatoren verknüpfen, die dann schon im Gange waren. Ne? So, und somit war das Center-Gedanke mit diesen Arenen gegessen, aber im Hinterkopf, vielleicht könnte man ja mal mit den Simulatoren. Ne? So, dann haben wir einen kleinen Laden gehabt, so eine Ausstellung, wie wir uns entschieden haben, wir machen die Simulatoren gewerblich. Also wie ich gemerkt habe, Hobby ist zu teuer, das kann man so nicht lassen.
Die übrigens ein CE-Zeichen haben, ganz wichtig.
Genau, das haben wir von vornherein gemacht, weil wir halt über die andere Firma, auch da haben wir auch Patente und alles auf eigene Entwicklung. Von daher wusste ich halt sehr schnell, du musst auf gewisse Dinge achten, wenn du es gewerblich machst. Ja. Das war der erste Bestandteil, den wir beachten mussten. Ne? Mhm. Auf jeden Fall... hatte ich dann einen Showroom gemacht, hier nebenan bei der anderen Firma, das war ein kleiner Laden mit 60 Quadratmetern und habe dann einen Simulator da drin stehen gehabt und habe das dann ein bisschen beworben so, in der Hoffnung, vielleicht verkaufst du mal einen.
Ja.
So. Und dann kamen die ersten Interessenten, na, denen war das aber zu teuer, aber die haben mich dann gefragt, kann ich nicht hier hin und wieder mal fahren kommen?
Okay.
So, und so ist das komplett automatisch zum Selbstläufer geworden. Die standen hinterher mit 7-8 Mann um den einen Simulator da, haben uns abends den Laden blockiert, wollten alle fahren. Und dann kam sehr schnell der Gedanke, weißt du, warten wir, bauen noch einen zweiten. Dann konnten die Jungs auch gegeneinander fahren. Ja, und dann kam der dritte, der vierte, der fünfte und da war das erste Mini-Center nebenan geboren. Da hatten wir aber auch schon keinen Platz mehr. Mhm. Dann kam kamen weitere Anfragen von Kunden, wir brauchten mehr Möglichkeiten, dann haben wir noch ein Lager auf der anderen Seite geschaffen und dann wurde das automatisch. Und dann kam der erste Gedanke mit dem ersten Kunden, der auch um die Ecke kam und sagte, er möchte gerne so ein Center machen. Da haben wir dann überlegt, ob wir es zusammen machen. Wir liefern die Simulatoren, er macht das Center-Geschichte und mit dem machen wir mittlerweile nichts mehr.
Dafür habt ihr Sim4Race jetzt,
Dafür haben wir jetzt Sim4Race, da machen wir mit dem Michael Schratz und das läuft eigentlich... auch schon seit einigen Jahren.
Gefühlt sind die in jeder Stadt. Gefühlt. International auch unterwegs.
Doch, da ist echt schon einiges. Ja. Portugal, Schweiz, jetzt Österreich.
Ja.
Köln, Bonn, ja, wir fahren mit noch. Ne, wo sind wir noch? Mönchengladbach, Düsseldorf, Neuss, Heidelberg. Es kommen jetzt noch ein paar Center dazu in kürzester Zeit. Ja. Leipzig sind wir auch. Wo sind wir denn noch? ich habe mittlerweile schon ein bisschen Überblick verloren. Also manche Center sind noch gar nicht öffentlich bekannt, obwohl sie schon da sind oder der Aufbau schon stattfindet.
Okay.
Na, da kommt auch etliches.
Ja, ja, es ist ein Thema, man merkt auch auf Messen einfach, dieses Thema zieht halt. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, von vielen immer wieder so ein Traum. Wie du auch gesagt hast, war bei mir als Kind auch so. Rennspiele gespielt, aber man wollte immer entweder richtiger Rennfahrer werden, ne? Und da brauchst du halt ein Lenkrad und Pedale oder ja, wie auch immer. Ne? Ja, und jetzt kann man es hier halt ausleben.
Ja, alles muss besser werden. Erst ein Joystick, dann muss er vibrieren, dann war es Lenkrad mit Frostbeck ja, und so weiter. Ne? So, ja, so ist das gewachsen.
Und in ein paar Jahren, mal gucken, wo wir da sind.
Obwohl, ich sag mal, in dem, also wir haben natürlich noch ein paar Dinge in der Schublade und ja, ich kann garantieren, da kommt noch was um die Ecke, das wird sich gewaschen haben, aber das wird schon eine ganz andere Ebene werden, also das ist eine ganz neue Dimension, wo wir da hingehen. Das wird auch, das ist quasi für die rein für zum Fahren noch zu viel des Guten.
Wahrscheinlich dann
das
ja
ist, als wenn du mit Kanonen auf Spatzen schießt. Also im Racing-Bereich ist das hier schon, also mir kann jetzt im einstelligen Prozentbereich kann man sich vielleicht irgendwo noch steigern, aber man wird keine Quantensprünge mehr erreichen. Also
zumindest Stand heute. Mal abwarten, was die Technik in den nächsten 10, 20 Jahren bringt. Da ja, reden wir wahrscheinlich anders drüber.
Gut, aber das wird dann nicht mehr so sein, dass wir mit so einem Gerät, also dass das Gerät an sich exorbitant noch was besser nee, kann, sondern da werden so Dinge kommen, Gleichgewichtsmanipulationen, also ja, ne, im Hörorgan und.
Virtual
Reality sind wir ja auf dem besten Wege. Ist leider heute immer noch nicht ganz so, wo es hin muss, aber wir sind schon auf dem besten Wege. Ja, die Nerven stimulieren und so weiter, das könnte ich mir noch vorstellen, aber ein Gerät selber, was noch so viel mehr macht, dass einen das so vom Schick, also ich glaube, da sind wir haben einen genialen Ton, wir haben ein super Bild, gut, Virtual Reality, wenn das noch schärfer und besser wird, plus die Bewegung, was will man noch machen? Ne? Also ja, alles andere, alles ist möglich. Toyota hat ein Gerät, da schießt die ganze Kanzel durch die Halle. Die haben natürlich auch echte G-Kräfte da drin, aber steht ja in keinem Verhältnis mehr.
Die Investition. Hat ja keinen Platz zu Hause für sowas.
Genau. Also ich sage, an der Grenze angekommen, bezogen auf ein Gerät, was auf einer Stelle steht.
Ja. Und dann hast du halt, wie du schon sagtest, Add-ons, die du dir dann an den Körper steckst oder ja, wie auch immer anziehst.
Ja, da vielleicht sind wir ja wirklich irgendwann wie im Film Matrix Stecker hinten rein und man braucht gar kein Gerät mehr, weil man alles nur im Kopf macht. Das könnte natürlich kommen. Ne?
Ja, aber gut. Das ist noch ein bisschen weit bis dahin.
Werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Ja, ich hoffe nicht auch nicht. Obwohl ich für Technik sehr affin bin, aber manche Sachen, die werden dann schon gruselig. Ja, zum Beispiel jetzt, mal gucken, was das verändert. Weil du mitbekommen hast, mal ganz weg vom Simracing, aber immer noch im Simulationsbereich, der neue Flugsimulator von Microsoft, der arbeitet ja komplett über die ganzen Clouds und du kannst die ganze Welt sozusagen befliegen und die ist tatsächlich so, wie sie halt über Satelliten und in der Cloud vorhanden ist, da. Mhm. Ne? Komplett verrückt. Vielleicht brauchst du irgendwann überhaupt keine Laserscans mehr, sondern kannst halt wirklich jede Straße selbst befahren und dann mit einem Rallye-Fahrzeug gewisse Passagen durchstraßen, was ja im Simracing immer noch so ein bisschen hinten runterfällt, der Rallye-Bereich.
Ja, ja. Also lustigerweise war sowas auch mal eine Vision von mir, dass man einen Scan von allem haben müsste.
Ja.
Also auch der Weg zur Rennstrecke hin.
Ja, den Truck-Simulator verbinden, da hast du die Truck-Simulator-Fahrer, die dann ein Auto buxieren zur Rennstrecke, wirst ausgeladen und du fährst dann, ja.
Oder illegale Straßenrennen, die Mauern sind, ja, ist ja so, ja, ne? Ich meine, da gibt es ja die Spiele schon, aber die sind halt zu stark spielt, ne? Wenn ich mir aber jetzt vorstellen würde, ich könnte hier irgendeine Autobahn in echt fahren, ist schon ein cooler Gedanke, ne? Ja. Also wenn da irgendwann mal ein Abbild von gibt, ein kompletter Scan von der ganzen Infrastruktur, die wir an Straßen haben, einschließlich Rennstrecken, wäre schon ein Träumchen. Ja.
Microsoft macht jetzt den ersten Schritt. Also das,
die machen es ja aus der Luft heraus.
Ja, das fasziniert mich immer noch, also ganz ehrlich.
Ja, ist schon genial. Ne? Und, mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht kann man davon auch irgendwann mal was haben. Vielleicht habe ich gerade schon mal verraten, ich weiß es ja nicht. Ja. Aber gut.
Ja, ich glaube, die Flugsimulatorflieger sind ja sowieso noch mal ein bisschen, und die sind schon länger dabei, ein bisschen verrückter und ein bisschen länger dabei. Und da sieht man halt auch, wo es hingehen kann. Mal gucken. Ja.
Ja.
Ja. Ich danke dir. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Podcast überhaupt schon geht.
Ja. Ich auch nicht.
Ja. Macht auch nichts. Aber ich würde sagen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja,
war sehr informativ und ich hoffe, ich kann noch mal hier nach Siegburg kommen und vielleicht dann auch mal eine Runde kompetitiv fahren.
Kein Thema, ja.
Danke dir.
Alles klar.